ARD. Wischmeyers Stundenhotel.
Diener Vossstraße, 28195 Bremen 2.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist das Stundenhotel Mai. Und zwar am 1. Mai erstmalig ausgestrahlt mit dem Thema Kunst, künstlich und was wir sonst uns noch alles vorstellen können, was man ausstellen kann. An Bord sind wie immer Tina Voss und als Gast Dietmar Wischmeyer. Guten Tag. Und ich übergebe jetzt direkt an Tina Voss.
Ich dachte, ich sag mal gar nichts und hör einfach, was
das
du...
Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Deswegen mag ich da nicht mal von träumen. Also sprich einfach, ich nehme es hin.
Ich glaube, das wird schon ein harter Podcast. Ich kann es fühlen. Ja, lass uns starten mit den ganz normalen Sachen, die wir immer machen und zwar...
Füllstände der Tankstellen im Harz.
Ja, aber bevor wir zu den Tankstellen kommen, ich möchte gerne wegen meines Kuchens kurz durchbeleidigt werden.
Ach, der Kuchen. Ja, es war heute ganz toll, es gab gekauften Kuchen. Warum, weiß ich gar nicht. Ach, glaube ich, sie hat mir gesagt, weil sie hat Angst, das ist eine, so eine Urangst von Harzer, Vorharzer Bäckerinnen, dass der Kuchen nicht gelingen möge, weil es kann ja sein, das Barometer zeigt an, es ist ein Hochdruckgebiet und schon steigt die Hefe nicht auf. Und dann, oder ist das nicht so, dass die so abhängig ist von sowas? Nein, Hefe ist ein Tier, du bist Veganer. Du nimmst keine Hefe, du nimmst Backpulver. Entschuldigung. Sorry.
Nein, ich backe ja jeden Kuchen eigentlich immer nur einmal. Und wenn es
das lässt mich hoffen, dass irgendwann Schluss ist.
Und wenn es sehr kompliziert ist oder einfach sehr lange dauert, dann habe ich immer im Hintergrund, nicht immer, aber öfter, Kuchen gekauft. Den habt ihr nur nie gesehen, weil der Kuchen, den ich gebacken habe, dann was geworden ist in meiner Welt. Und dann musstest du den essen.
Und was passiert mit den gekauften dann? Der wird weggeworfen oder wie?
Die nehme ich dann mit in die Firma oder schenke sie Nachbarn.
Also
oder
Tafel
so.
Quasi.
Ja, quasi. Und ich verschenke sie dann. Aber so oft ist es ja nicht, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich es hinkriege. Und heute gab es einen Zimtschneckenkuchen. Das heißt eigentlich eine Zimtschnecke, aber als ganzer Kuchen ohne Schnecken. Also Zimtkuchen.
Und es gab gekauft Amerikaner, sah ich dort. Ja. Habe ich allerdings nicht gegessen, weil ich den anderen schon. Es gab veganen Apfelkuchen. Den hast du auch gekauft?
Auch gekauft.
Wo kann man sowas kaufen?
In einer Bäckerei. Da sind jetzt überall Schilder dran, wenn es vegan ist, und dann kann man das kaufen. Kannst du kurz, also der gekaufte interessiert mich ja nicht. Wir wissen, wie dir mein Zimtkuchen geschmeckt hat.
Der Zimtkuchen hat mir gut geschmeckt, weil du auch gesagt hast, nee, ich hatte zuerst nicht gewusst, dass du den gebacken hast. Deswegen habe ich einfach so unvoreingenommen, ich guck mal an, gekaufter Kuchen, weil er stand zwischen dem gekauften, das war die Tarnung. Und dann habe ich ihn gegessen, also unter der Vorgabe, es sei wohl richtiger Kuchen und nicht das normale Steckengrüben-Silo-Stück abgeschnitten.
Alter.
Und er war lecker. Es hat sie aber selbst gemacht. Alles gut gemacht, ganz toll. Habe ich dir erzählt, dass ich...
Anfängst zu lügen?
Ja, das tue ich ja sowieso. Was ich letzte Woche diese bittere Erfahrung habe, als ich veganes Roastbeef gekauft habe.
Kann ich kurz erfahren, warum du das tust?
Aus Versehen. Ich bin durch den Supermarkt geeilt, was ich häufig mache, weil ich schnell wieder raus will und grapsche so rings um mich zu und las nur in 25 Punkt Roastbeef, aber dass da in 6 Punkt veganes drüber stand, habe ich so schnell nicht begriffen. Reiße es am anderen Morgen auf, weil ich dachte, ach, so ein leckeres Brötchen mit Roastbeef, das wäre doch was. Das sah auch noch ganz normal aus, beiß rein und hätte beinahe lang über den Tresen gereiert.
Hat es dir nicht geschmeckt, höre ich daraus.
Ja, das war ein plattgekloppte Mohrrübe, die so tat oder behauptet, sie hatte was mit Roastbeef gemeinsam, außer den Lügentitel. Darf man das überhaupt? Es gab so eine EU-Verordnung, dass man Hafermilch nicht Hafermilch nennen darf, sondern Haferschlotze nur noch.
Die sagen nicht Schlotze, sondern Haferdrink oder ähnliche Sachen. Ja, weil es ja halt sonst zu sehr an der Milch ist. Aber wenn man es nicht dürfen würde, dann würden Menschen wie du in den Supermarkt gehen und würden den Hersteller verklagen. Also denke ich, ist es erlaubt.
Aber warum? Das ist gar, man darf doch nicht veganes Roastbeef, das hat mit Roastbeef nichts zu tun.
Meistens steht da nach Art Roastbeef.
Noch kleiner, in 3 Punkten. Oder wie?
Das soll ja, damit du weißt, wo die Geschmacksrichtung hingeht.
Ja, da ging sie nicht hin. Die ging ganz eindeutig unter die Erde, da wo die Mohrrüben wohnen und die Leichen liegen. Also da war nichts mit der. Also ich dachte auch jetzt, man kann doch nicht einfach jetzt in ein Autohaus, ich möchte einen Golf, nimmt den Golf und zu Hause merken, die Scheiße, haben mir ein E-Auto angedreht.
Nee, da würde ja stehen, Auto nach Art des Golfes.
Ja, das sagen die jetzt früher. Ach stimmt, ID dürfen sie nicht mehr sagen. Da verklagt sie, glaube ich, jemand bei VW.
Doch, noch dürfen sie es sagen. Und sie haben schon ein paar Mal versucht, sich außergerichtlich zu einigen, weil die Agentur, die verklagt, gleichzeitig auch Lieferant von denen war. Übrigens jetzt nicht mehr ist, aber es hätte nichts miteinander zu tun.
Aber ich finde das eine gute Idee, die du hattest. Ich würde sagen, dass E-Autos heißen jetzt Fahrzeuge nach Art eines Autos. Das finde ich eigentlich schön.
Es könnte ein bisschen lang werden, aber mir gefällt das. Fahrzeuge nach Art, ein FNA.
FNAEA.
Genau, ich wusste doch, da fehlt ein Buchstab, Fnä.
Ein Fnä. Hast du deinen Fnä eigentlich schon?
Nein, ich habe noch meinen alten Fnä.
Warum? Das sollte doch irgendwie so prompt kommen. Das war doch einer der Verkaufsargumente.
Ja, das prompte Kommen ist übrigens auch eine schöne, also egal.
Prompt klingt auch, als wenn man furzt, finde ich.
Nee, ich weiß ja nicht, wie. Nee, ich will es auch nicht wissen. Da gehen wir gar nicht drauf ein.
Trockenfurz.
Ich habe ja noch ein anderes E-Auto und das muss ja erstmal auslaufen.
Wie viel willst du haben insgesamt?
Immer nur eins. Und wenn immer das eine eins. Fertig ist, man nennt es Leasing, also da leiht man sich ein Auto für eine Zeit und gibt dem anderen dafür
Danke,
das Geld.
Danke, dass du mir das sagst, ich wusste es nicht.
Du machst ja
das
kein Leasing, von daher.
Doch, ich habe auch mal Leasing gemacht, das ist Betrug, glaube ich.
Okay, also die betrügerische Leasingrate läuft halt noch bis Mai, also jetzt diesen Monat und dann kriege ich mein neues Auto. Auch ein Auto nach Art eines anderen Autos.
Ich habe neulich, warte ich mein Auto zur Wartung, da habe ich gehört, dass wenn ich einen Wartungsvertrag wähle, statt die Rechnung einzeln zu bezahlen, dann sind Kaffee und Juice mit drin.
Und wie oft? Also immer, wenn du dann da hingehst?
Immer, wenn ich kriege Kaffee und Juice.
Juice ist für dich Orangensaft?
Ein Juice halt. Irgendwie so eine Chemo-Schlorze, die aus so einem Juice-Automaten kommt.
Okay, Kaffee und Juice.
Und die Gratiswäsche ist umsonst.
Die Gratiswäsche ist umsonst? Ja. Das kommt selbst mir komisch vor.
Mir auch. Ich bin auch rausgegangen.
Ich kann das ja nicht sagen.
Also ich habe auch der Dialogannahme-Woman gesagt, jetzt ist jetzt Schluss, mach jetzt Monolog.
Ich komme noch nicht ganz hinter.
Also, wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja, ich habe eigentlich, will ich meine Talsperren-Füllstände vorlesen.
Ja, lies doch jetzt mal die Den Kuchen haben wir abgearbeitet, ja, jetzt super. Kommen die Talsperren-Füllstände.
Obstsalat hast du noch nicht gegessen.
Kommt noch.
Okay. Alles klar. Also wir haben die Oder mit 79%, die Söse mit 79%, die Oka mit 86%, die Eka mit 83%, die Granetalsperre mit 95% und dann haben wir noch die Innerste mit 70%. Das macht einen Füllstand von annähernd 90%. Wir sind immer noch auf der sicheren Seite und das wird auch noch so bleiben, weil der Winter hat so schön geregnet, dass wir keine Probleme im Sommer haben werden. Talsperrenmäßig brauchen wir keine Angst haben.
Früher hätte ich gesagt, du bist so ein typischer Bayern-München-Fan, aber das gilt natürlich nicht mehr. Heute würde man sagen, du bist so ein typischer Leverkusen-Fan, weil du hältst immer zu den Siegern. Also du findest ja die Granetalsperre super, ja, weil die am meisten Wasser hat.
Ja.
Warum hast du nicht, du bist doch empathisch.
Warum muss ich denn die Losertalsperre nehmen?
Ja, weil du doch so empathisch bist nach deinem eigenen Selbstbild. Eigenes Selbstbild auch doppelt, aber du sagst doch, ich bin doch mit den einfachen Leuten, die so nicht so doll haben und so. Und dann hältst du aber zu dieser Granetalsperre und willst da sogar beerdigt werden.
Man muss
Warum nicht diese Mösetalsperre oder Söse-Talsperre?
Mösetalsperre, da müsste ich ja rein vom Geschlechtlichen her schon zur Mösetalsperre halten.
Ja, da müsstest du an sich schon, ja, das stimmt eigentlich.
Also die Möse und die Grane sind ja, ja, nein, lass mich bei der Granetalsperre bleiben. Man muss auch Vorbild sein, vorangehen und die Granetalsperre ist quasi der Streber der Talsperren, was die Füllstände betrifft.
Es heißt ja nicht so, weil es einen Bach namens Grane gibt.
Zumindest bei der Oka und bei der Innersten und bei den anderen ist das
ja,
so.
Ja, weiß ich, aber die Grane kannte ich persönlich nicht.
Mir hat sie sich auch nicht vorgestellt, aber sicherlich wird es jemand für uns recherchieren, wie das da weitergeht.
Ja, apropos recherchieren fällt mir ein, dass wir sind der einzige Podcast, der mir bekannt ist, der nicht während der Aufnahme googelt. Also wir reden auch viel dummes Zeug. Dafür haben wir aber die Hörer, die das im Nachgange immer wieder richtig stellen.
Könntest du denn gleichzeitig googeln? Also ich würde dann verstummen, dir nicht zuhören können und monothematisch.
Wenn du deine riesigen Monologe ablässt, da kann man locker kann ich alles mögliche googeln natürlich.
Du könntest googeln und selbst noch transkribieren des Podcasts.
Ja, sicher. Wir wollen natürlich auf unsere Veranstaltung im Theater am EG in Hannover hinweisen. Mach's mir im Mai. Die ist auch im Mai. Wer hätte das gedacht? Nämlich am 4. Mai, am Sonnabend. Und wer da hingehen möchte, dem wird sicherlich noch die ein oder andere Karte entgegenstrahlen. Nicht viel, aber einige schon.
Und das Schöne ist ja daran, ich habe ja gesagt, ich trinke danach mit allen zusammen. Und
machst du gar nicht?
Doch.
Doch.
Ja, also wenn ich mit jedem ein einzelnes Bier trinken würde, dann also ginge das gar nicht.
Da nee, das geht vielleicht doch in vierstelligen Bereich, würde ich sagen.
Und ich würde sagen, wir sind ja nach der Vorstellung, ist übrigens in Hannover, das Theater am EG, kommen wir ja raus und dann machen wir irgendwie, es ist Samstagabend, machen wir draußen vor der Tür irgendwie so ein schönes kleines Saufgelage mit denen.
Bitte?
Nicht?
Du machst vor der Tür?
Also im Foyer, dass wir schön Biere miteinander trinken.
Wie auch immer, was immer du machst, ich gucke mir das gerne an. Mal schauen.
Du trinkst mit?
Ja, ich trinke natürlich auch, aber ich trinke ja sowieso immer.
Das muss man noch nicht extra erwähnen, dass der Mann immer besoffen ist.
Wir haben noch eine neue Rubrik eingeführt vor zwei Malen. Das war Sachen, die wir hassen.
Ja.
Sollen wir noch sagen, wo wir uns hören? Man kann es überall hören. So, jetzt kommen wir wieder zu Sachen, die wir hassen. Wörter. Diesmal sind es Wörter. Du hattest schon eine ganze Stange am letzten Mal aufgezeigt.
Genau, deswegen hatte ich gar keine neuen Wörter
gar keine
mehr.
Neue?
Ja, aber ich weiß nicht, hatte ich letztes Mal auch auf Augenhöhe?
Auf Augenhöhe hast du?
Das, ja, ich hasse das, weil das so ein, immer derjenige, der unterlegen ist in einem Konflikt. Aus irgendwelchen Gründen möchte eine Augenhöhe herstellen.
Also SPD.
Der
Chef, sagen das, glaube ich, dauernd.
Ja, der Präsident oder der Chef sagt nie Augenhöhe. Das sagt immer nur die Etage darunter nach oben.
Und das, ja, das ist was von drei.
Aber ich mag auf Augenhöhe gar nicht, weil für mich ist das erstmal eine vorausgesetzte Selbstverständlichkeit. Und immer, wenn man betont, dass man auf Augenhöhe redet,
ist
redet
man nicht.
Augenhöhe. Genauso wie Leute, die sagen, jetzt mal ganz ehrlich. Sag, okay, sonst gelogen.
Ja, das ist ganz schlimm.
Ja.
Jetzt ehrlich gesagt oder mal ganz ehrlich oder am Ende des Tages oder da beißt die Maus keinen Faden ab oder man darf auch nicht vergessen, das ist auch ganz schlimm. Dann kommt was man auf jeden Fall vergessen sollte.
Ich habe Angst, dass du dich gerade warm redest.
Ja, ich rede mich mal, weil ich habe, wenn du sagst, Wörter hassen, da bin ich natürlich ganz in meinem Element.
Ich habe ja nur welche gekriegt von Frank. Der hat ja letztes Mal unsere Sachen gehört, die ihm gut gefallen haben. Da war ja, mein Favorit ist immer noch, ich kriege einen Fax aus Darmstadt und gehe mal nach Hause zum Ausdrucken.
Ja.
Sag mir das damals schon gut gefallen. Mich kann man so schlicht erheitern. Nee, aber da
kommen auch mal die Spitznamen von Städten, weil Darmstadt fällt mir durch Proctotown ein als Spitzname.
Ja, das ist aber der von dir persönlich vergeben.
Ist der, meine ich, allgemein ist der gar nicht so bekannt?
Also wenn du Proctotown mal so sagst und fragst mal so 10 Passanten, was du damit meinst, ich glaube nicht, dass jeder drauf kommt. Bei Bielefeld ist einfach, von wegen gibt es nicht, da sagt jeder Bielefeld oder Wolfsburg.
Das stimmt.
Ja, und, aber ich könnte
Fishtown für Bremerhaven ist aber auch bekannt, ne?
Ja.
Also da heißt doch, die Sportvereine heißt doch so.
Deswegen. Ja. Aber ich könnte dir jetzt noch sagen, was ich von Frank als Ideen bekommen habe zu Verabschiedungen.
Mhm.
Also zum einen bis später, Silje.
Den kannte ich gar nicht.
Ich auch nicht. Und der nächste, den muss man eigentlich geschrieben.
Der war ganz lustig.
Den muss man eigentlich geschrieben sehen. Grüße vom Schlüsseldienst.
Verstehe ich gar nicht.
Also, ich versuche ihn jetzt zu erklären, aber ich habe gelernt, wenn man etwas erklärt, ist nicht witzig.
Ja, stimmt.
Also sonst heißt das Ding ja Schlüsseldienst.
Mhm.
Ne? Und jetzt schreibst
Schlüsseldienst.
Du mit T vorne, Schlüsseldienst. Also wie Tschüss.
Oh nee, das ist ja noch peinlicher. Ich dachte jedenfalls, wenn man von der Toilette kommt, Grüße vom Schlüsseldienst. Das hätte ich verstanden.
Gut, Dietmar.
Ja, meine blöden Wörter, die stammen ganz häufig aus den 70er Jahren. Ich fand sie damals schon blöd und finde Leute, die sie heute noch benutzen, blöd. Dazu gehören Aufdröseln, Ausklamüsern und Funktionuckeln. Das ist ganz schlimm. Das sagen heute selbst die im Politzusammenhang, sagen, müssen wir das Gesetz nochmal aufdröseln. Ne?
Aber Funktionuckeln sagen die nicht, das wäre mir
auch gefallen. Das sagen die nicht, das sagen Leute, die irgendwas als Tutorials veröffentlichen und das funktionuckelt nicht. Auch ganz schlimm, schalte ich sofort ab, auch wenn es funktioniert. Dann ein Wort aus den 70er Jahren, das hat man uns aufoktroyiert. Wundert mich eigentlich, ein sehr komplexes Fremdwort, dass man... zum Beispiel, wenn Studenten sagt, also das Staatsexamen ist auch so eine Sache, die man uns aufoktroyiert hat, um uns von der Schule fernzuhalten.
Ich bin relativ sicher, dass in meiner Gegenwart noch nie jemand das Wort in diesem Satzzusammenhang gebraucht hat.
Was hast du studiert?
Es geht ja nicht darum, was ich studiert habe, sondern, ja gut, wenn man wie du Literaturwissenschaft studiert hat.
Da waren nur solche Typen. Literatur, Soziologie, da waren diese ganzen Heckenpenner und Tagediebe, die haben ständig sowas gesagt.
Ja, und die Jungs von der E-Technik haben auch sehr eigenwillig geredet. Das ist übrigens kein Heiratsmarkt da.
Nee?
Nee, das sind ganz seltsame Menschen. Wenn man so den ganzen Tag sich mit Schaltkreisen und so beschäftigt,
ja, das ist wahr.
Macht was mit einem. Komm, sag noch eins.
Wir sind jetzt mal in der Gegenwart angelangt, was ich jetzt ganz doof finde, ist dieses Verdoppeln von richtig, richtig. Das finde ich richtig, richtig gut. Das sagen aber
ganz,
alle
ganz lecker.
Ganz lecker. Mhm. Ja. Super, super. Mega ist ja eine Bohlenvokabel, die sich auch durchgesetzt hat über weite Strecken. Alles spannend finden, was nicht spannend sein kann. Also spannend ist ja sozusagen der Ablauf einer Geschichte, der ein unvorhersehbares Ende oder Wendung nimmt. Das ist spannend. Aber eine Wand ist nicht spannend oder Auto. Und dann dieses Gen Z-Gelabere von genau. Das finde ich genau.
Also, Menschen sagen auch ganz oft, wenn sie selber, also ich habe das schon oft erlebt, wenn jemand etwas erklärt, dann machen wir so und so und dann merke ich, wie jemand das nochmal vor seinem geistigen Auge und dann sagt er, genau.
Stimmt, die sprechen erst und dann denken sie, was sie sagen wollen.
Und dann sagen sie, genau, das habe ich auch schon oft
erlebt. Also sie reden mit sich selbst. Dann schon mit hartem Doppel-N hinten.
Schon?
Das ist schon eine blöde Sache, schon, ja, schon finde ich das. Also dieses Bekräftigende, als ob es nicht reicht, das Einzige an sich zu sagen. Eigentlich, das ist zum Beispiel ein Wort, das es meines Erachtens gar nicht geben dürfte. Etwas.
Eigentlich ist doch immer eine Verweichlichung von etwas.
Ja, entweder ist etwas oder es ist nicht.
Nicht genau. Ja. Wenn man sagt, eigentlich habe ich keine Zeit. Hast du jetzt keine Zeit oder hast du Zeit?
Ja, ich bin ein dualer Mensch, du auch, ne? Ich lebe auch so in so einem binären Raum. Entweder ja, nein. Alles ist bei mir ja, nein. Ich hätte vor Leibniz das digitale System erfinden können, aber ich war noch nicht geboren. Klimaneutral ist auch ein Wort, das ich hasse.
Warum? Ja, ist doch eine gute Sache.
Sicher. Gott ist auch eine gute Sache, es gibt ihn nicht. Also was jetzt?
Also du meinst, klimaneutral gibt es auch nicht?
Nein, meistens wird es verwendet für Sachen, also glaube ich, Greenwashing-mäßig. Also ich kann das zum Beispiel, darf man das Wort Eisenbahn oder Deutsche Bahn nicht mehr verwenden, ohne das Attribut klimaneutral davon. Die klimaneutrale Bahn. Also alle fahren mit dem Auto statt der klimaneutralen Bahn. Dabei fällt mir zur Bahn die unpünktliche Bahn. Aber klimaneutral ist so ein Wort, das damit automatisch verbunden wird. Und das ist ja gar nicht. Die Bahn ist ja genauso wenig klimaneutral wie alles andere auch. Was heißt überhaupt klimaneutral? Also wenn das Klima ist Dürre, dann ist klimaneutral, man ist auch Dürre.
Ja.
Und ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, dann ist man auch klimaneutral bei Dürre.
Ja, sag mal, was hast du
das
heute?
Das war wieder ein doofer Witz, ja.
Oh.
Aber du merkst, klimaneutral kommt ja auf das Klima an. Also man kann auch klimaneutral sein bei einem beschissenen und vergeichten Klima. Also wenn die Welt eine Durchschnittstemperatur von 80 Grad hat und man ist selber auch gerade am Brodeln, dann ist man auch klimaneutral. Das ist eine sinnlose Vokabel.
Aber ich glaube, sie meinen es eigentlich gut.
Was sie alles
aber
meinen,
das Gegenteil von gut gemeint ist ja gut gemacht. Also von daher.
Ja, ganz richtig. Das ist alles
so. Jetzt sag noch dein letztes.
Frau.
Warum?
Es klingt doch scheiße. Findest du dich nicht angepisst? Du musst unter diesem Wort leben. Ich ja nicht, aber du.
Wenn jemand sagt Frau Voss zu mir, dann bin ich erstmal nicht sauer.
Nein, ich finde diesen Friktiv am Anfang finde ich blöd. Ich finde Vibe.
Du hast immer gesagt.
Ja, Vibe ist ein weiches Wort. Vibe auch meinetwegen Dame oder so. Das ist alles sind weiche Wörter. Frau. Fragil.
Frankenstein. Fragwürdig.
Fragwürdig. Alles, was mit Fr anfängt, ist doch blöd. Sag mal ein schönes Wort, das mit Fr anfängt.
Frank?
Mhm. Ja, Frank, okay. Das ist aber auch das Einzige. Frankfurt, Frankreich, alles mit Frank.
Frankophil. Schön.
Aber wenn es Fraureich und Fraufurt gibt es halt nicht. Fragil? Was? Fragil ist doch scheiße. Ist ein blödes Wort.
Ja, aber wenn man etwas Fragiles gebaut hat, hat man ja etwas Leichtes gebaut.
Nee, was einstürzt. Ich wenn denke an Einsturz.
Okay,
fragiles Bauwerk ist etwas, was einsturzgefährdet ist.
Aber ein fragil, ja doch, fragil ist eher das, ja, du hast recht.
Ich bin bei dir. Es gibt die drei Dinge, ich habe mir überlegt, was sind die drei Dinge deren oder dessen ich froh bin, dass ich sie nicht habe und nicht darunter leiden muss. Eines davon ist
Klitoris?
Zum Beispiel.
Du wolltest doch gerade was ganz anderes sagen und nicht über deinen
Penis
reden.
Ich bin froh,
dass
ich keine Frau bin. Da bin ich aber echt froh.
Warum?
Ja, man hört so viel Schlechtes. Die Frauen sagen, also hier diese gläserne Decke und Pay Gap und Patriarchat und dauernd ist da was los, was sie scheiße finden. Da bin ich doch froh, dass ich das nicht bin. Und so ist es bei mir bei Frau.
Das wird ein stummer Podcast, weil ich gucke die ganze Zeit immer nur
ja, aber das stimmt
an.
Doch. Hörst du nicht auch dauernd schlechte Sachen über das Frausein?
Nein.
Jetzt
und ich bin ja
auch,
eine.
Die werden auch von ihren Ehemännern ermordet, habe ich gerade heute gelesen. Am jeden dritten Tag
stimmt,
wird eine Frau ermordet.
Ja, aber das
klingt erstmal viel, aber im Wahrheit sind es auch nur 100 Stück.
Stück.
Ja, 100 Frauen werden ermordet.
Pro Jahr.
Pro Jahr.
Von ihrem Ehemann.
Was man, ich nicht weiß, wie viele Männer in der gleichen Zeit von ihren Ehefrauen
deutlich
ermordet
werden. Deutlich weniger, statistisch.
Nehme ich auch an,
kaum,
weniger.
Ja, kaum.
Aber ehrlich gesagt, ist es mir als Mann auch völlig scheißegal, von wem ich ermordet werde. Ermorden ist halt ermorden. Ne?
Es ist generell nicht gut.
Das würde ich auch sagen. Was ich auch noch nicht will, ich möchte, ach, weil wir so viel über deinen Wohnraum hier besprochen.
Alcatraz.
Ja, über Alcatraz. Also dieses Wohnersatzgebäude. Ich möchte nicht wohnen am Meer. Das ist ja der Traum von vielen Leuten, ein Haus am Meer. Ich möchte auf keinen Fall am Meer wohnen.
Also da gammelt dir alles weg wegen der salzigen Luft?
Das unter anderem. Das Meer ist laut immer. Also ja, außer der Ostsee, aber Ostsee ist ja kein Meer, ist ja so ein Brackwasser. Aber richtiges Meer ist immer laut. Es ist windig, es ist kalt. Und was ich am schlimmsten finde, wenn man am Meer wohnt und hat Besuch und die Frage, und segelst du? Oder badest du jeden Tag? Also nein, sie wohnen ja, war grünstes, billiges Grundstück, scheiß was aufs Meer. Du kannst nicht neutral am Meer wohnen. Du musst irgendwas machen mit dem Ding.
Wenn du neutral am Meer wohnst, solltest du das Ding verkaufen an Leute, die gerne am Meer wohnen wollen, weil die bezahlen da eine Menge für.
Ja, ich weiß, ich finde auch Leute, die zweite Reihe am Meer wohnen, die sich schwarz ärgern, dass sie nicht direkt aufs Meer gucken. Dabei sollen sie doch froh sein, dass es da nicht so laut ist.
Dass da schon eine Brandungsmauer ist, damit sie die Brandung nicht hören.
Ja, finde ich alles
ich
doof.
Ich bin ganz gespannt, wie du es hinkriegst zu unserem eigentlichen Thema der Kunst jetzt.
Ich bin
jetzt
selber
zurück.
Gespannt. Ja. Ich glaube, das wird schwierig.
Vielleicht sollten wir einen harten Cut mit Meer machen und über schöpferisch Gestalten am Meer reden.
Ja, es gibt viele Bilder, auch die das Meer zum Gegenstand haben. Ne?
Hast du welche zu Hause hängen?
Es gibt ich weiß nicht, ist nicht eine Caspar-David-Friedrich-Ausstellung jetzt zur Zeit dieses Podcasts von Hamburg schon nach Berlin gekommen. Da gibt es ja dieses Eismeer-Bild von Caspar-David-Friedrich, ist zum Beispiel ein gefrorenes Meer.
Da möchte übrigens
Meer.
Auch keiner wohnen. Bei dem, also das Eismeer-Bild.
Ich möchte nirgendwo wohnen, wo Caspar-David-Friedrich vorgezeichnet hat. Da möchte ich auf keinen Fall wohnen.
Sag mir mal, was ist eigentlich Kunst? Das ist ja ein weiter Begriff.
Kunst, was es ist? Das ist, glaube ich, erfunden worden schon in der frühen Zeiten des Menschwerdens, also vor der Steinzeit, noch weit vorher, dass es immer einen gab, der zu doof war, um Mammuts zu jagen, keine Früchte sammeln konnte. Der hat eine Flöte geschnitzt und hat tatsächlich geschafft, die anderen Trottel davon zu überreden, dass sie ihn mitfüttern. Also während die anderen sich den Gefahren der Welt gegenüber sahen, hat er zu Hause seine Hand mit Ruß angepinselt und an die Wand gedrückt. Und die anderen waren so doof, ihn mitzufüttern.
Ist das eigentlich eine Definition von Wikipedia?
Nee, von mir. Die Geburt der Kunst aus der Unfähigkeit, was Richtiges zu können. Ich glaube, das ist es, was Kunst auszeichnet.
Ich glaube, das ist da deine Definition. Und Wikipedia sagt, schöpferisches Gestalten aus verschiedenen Materialien, Sprachen, Tönen etc. in Auseinandersetzung mit Natur und Welt.
Das kann also quasi jede menschliche Tätigkeit, würde ich sagen, fest darunter ist. Auto reparieren und keine richtigen Ersatzteile haben, ist auch schöpferisches Gestalten aus verschiedenen Materialien. Das kenne ich.
Ich versuche es nochmal ein bisschen einzugrenzen. Ergebnisse menschlicher Tätigkeit, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind.
Also Sachen, die nicht funktionieren.
Das meint es vielleicht auch nicht. Warte, mein Favorit. Soll ich dir mein Favorit sagen?
Ja.
Kunst ist weder lernbar noch lehrbar. Kunst entspringt ihrem Instinkt. Die Wesen, die von der Lehrbarkeit der Kunst sprechen, sind entweder Mitläufer, Mittelmaß oder im besten Fall Diktatoren, behauptete der Künstler Johann Jonathan, oder heißt er Jonathan Mese.
Vollidiot.
Also ich finde das ein bisschen arrogant. Ne? Also
der
wenn du nicht.
Arsch ist das doch einfach.
Ach so. Aber das war eine Definition, wo ich gesagt habe, oh, das, also man kann es nicht lernen. Man kann es auch nicht unterrichten.
Das ist alles Schwachsinn. Ja. Warum gibt es Kunsthochschulen?
Weil die nicht wissen, was Johnny hier so
ja,
sagt.
Ja, Johnny Mese hat auch völlig an der Waffel, der Typ. Ja. Natürlich kann man Kunst lernen, sonst gäbe es ja alles das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein philharmonisches Orchester zusammenstellen kann von Leuten, die man in der Fußgängerzone zusammentrommelt.
Doch, wenn das welche waren, die von der Muse gegrüßt
die vorher rausgeschmissen worden
sind. Ich habe noch eine Definition.
Bitte
Kunst,
nicht.
Kunst ist das, was in einem Kunstzusammenhang geäußert wird.
Ja, das ist von den Ready-Mades und Marcel Duchamp.
Ja.
Ja, ich finde, das ist die ich unterstreiche. Denn 1912, glaube ich, hat er die Ready-Mades gemacht und dann den Flaschentrockner. Der hat also einen Flaschentrockner, kennt heute keiner mehr, weil keiner mehr eine Flasche trocknet. Ich mache selber Apfelsaft, ich weiß, was das für eine scheiße Arbeit ist. Also das heißt, ein Gestell, das sieht aus im Grunde wie so ein Chanukka-Leuchter so ein bisschen, bloß ohne Kerze dran.
Ja.
Und da stellst du die flachen Flaschen mit der Öffnung da unten, tübst du da drauf und dann trocknen die, laufen die von innen ab. Also man kann Flaschen nur umgekehrt trocknen, das ist der Witz. Das war früher ein gängiges Utensil in den ganzen Küchen. Das hat Marcel Duchamp, glaube ich, in München ins Museum gestellt und sagt, das ist Kunst. Und daraus ist entstanden, dass alles, was in Museen steht oder in einem künstlerischen Zusammenhang, das können auch Auktionshäuser sein oder was weiß ich, wo Kunst noch vorkommt, ist dadurch Kunst, dass es in diesem Zusammenhang ist.
Das ist ja ein weites Feld. Also
ja,
wenn du
ein
dich in einer
Feld,
Ausstellung
aber musst
du
erstmal
stellst,
reinkommen in so ein Museum. So einfach ist das auch nicht.
Achso, das heißt, man muss also da schon auch eine Registriernummer haben. Wenn du dich jetzt mitten in einem Museum stellst, bist du noch keine Kunst.
Nee, musst du eine Registriernummer haben. Das glaube ich, ist wichtig. Aber das Gegensatz ist natürlich Kunst im öffentlichen Raum. Die könnte es ja gar nicht geben, weil der nicht museal ist. Also in Hannover, wo wir übrigens am 4. Mai auftreten im Theater am EGI, da gibt es ja ganz
du
viel.
Könntest ja so ein, du könntest so ein Reklamemann werden. Du kannst es so unauffällig einfließen
lassen.
Ja,
deswegen
lassen.
Können wir diesen Podcast doch verkaufen an irgendeinen, der uns dafür Geld zahlt.
So,
das wäre doch eine Idee. Ich sage dann immer das, was er will. Marcel Duchamp, also die Kunst so. Im öffentlichen Raum, kann insofern keine Kunst sein, weil sie nicht im künstlerischen Zusammenhang geäußert wird. Doch, kann sie doch, weil der Zusammenhang ist nicht unbedingt ein örtlicher Zusammenhang, sondern kann auch ein ausgedachter oder ein beschriebener Zusammenhang sein. Wir nennen es Kunst im öffentlichen Raum, dann ist es Kunst. Also wenn wir da zum Beispiel auch ein Stoppschild aufstellen und sagen, nee, das ist jetzt aber Kunst im öffentlichen Raum, ist es so. Dann
muss
ist
man
Kunst.
Dann anhalten oder ist es...
Da muss man ein Schild dran machen. Wenn da ein Schild dran ist, gemacht Kunst? Und so, fertig ist Kunst.
Okay, aber ich hatte das nie bezweifelt, dass es nicht nur um museale Zusammenhänge geht, sondern dass ein Kunstzusammenhang...
Ja, du bist ja auch schlau, ich bin ja eher doof.
Oh, da kommt doch gleich noch einer.
Nein. Du bist ja, seit der zwei Folgen bist du ja intellektuell. Das hat ja die intellektuelle Coming Out gehabt.
Seit zwei Folgen weißt du es, aber im Grunde war es immer.
Stimmt, da schlummerte immer schon was. Tief verborgen in dir drin warst du immer schon ein Intellektueller.
bin quasi intellektueller gefangen im Körper einer gittelder Frau.
Gefangen im Körper eines Mittelschülers, ja. Ein Nobelpreisträger gefangen im Körper einer gittelder Mittelschülerin. So kann man das, glaube ich, ziemlich genau beschreiben, was du bist.
Ich hätte noch andere Attribute genommen, aber okay. Das ist so ein bisschen wie Kunst ist seit der Frühzeit.
Norwegische Honorarkonsulin gefangen im Körper eines Lachsersatz.
Ich glaube, wir driften ab. Ist das Kunst dann?
Wir kommen gar nicht mehr zu. Wir müssen zur Kunst zurück.
Ja, los. Du hast geschrieben, Kunst ist seit der Frühzeit des Menschen, andere für sich arbeiten zu lassen, während man selber rumkrickelt.
Ja, so fing das an.
Falls hier Künstler zuhören, er meint das nicht so.
Doch, das waren irgendwelche.
Ich wollte dich retten.
Ja, das rettet mich aber nicht. Es ist doch, wir müssen doch einfach der Sache ins Auge blicken. Ne? Sachen haben Augen?
Weil man sagt ja, wir müssen der Sache ins Auge blicken.
Stimmt, das ist auch eine Metaphern-Kollision.
Ja, ne? Aber wie kann man einer Sache ins Auge blicken?
Ja, das kann man nicht. Das ist Quatsch.
Gut. Warum sagst du
das? Wir schwören, das sagen wir nie wieder. Wir schwören jetzt ganz deutlich, das machen wir nie wieder. Übrigens möchte ich nicht mehr Künstler genannt werden. Ich finde, das ist ein pejorativer Ausdruck geworden.
Nennt man dich sonst Künstler? Habe ich noch nie gemacht.
Ja, ich werde schon Künstler genannt. Du nennst mich nicht Künstler. Nee. Du nicht. Also null Respekt.
Null Respekt vor deiner Lebensleistung.
Ja, aber wenn ich auftrete, gibt es immer Künstlergarderobe und dieser ganze Scheiß, weil ich möchte Alleinunterhalter genannt werden. Das finde ich ein seriöser Beruf.
Da habe ich immer einen vor mir, der eine Gitarre hat, eine Mundharmonika umgeschnallt, mit einem Fuß irgendwo gegen so eine Pauke tritt.
Ja.
Und mit dem Rest mit der Gitarre da spielt und gleichzeitig singt.
Das ist extremer Alleinunterhalter. Es gibt aber Leute, die alleine auf der Bühne stehen und dumme Witze erzählen. Das sind auch solche.
Und wenn ich neben dir stehe, bist du dann immer noch ein Alleinunterhalter?
Zwei Alleinunterhalter. Wir sind dann ein Ensemble von Alleinunterhaltern.
Weil jetzt würde es auch immer dünner werden. Ich kann ja auch einfach nicht hingehen, wenn du sagst, ich bin ein Alleinunterhalter und ich habe da noch zwei Podien stehen und eine Frau. Ein Vibe.
Beistellpony, wie du sagst. Ja, Alleinunterhalter plus Beistellpony.
Sag mir doch mal, was ein Künstler auszeichnet, der du nicht sein willst.
Ja, ist ein egozentrischer Spinner. Also weil er in das, was er tut, das merkt man ja, ich weiß nicht, es engagieren sich auch Künstler immer sehr gerne politisch. Und da gibt es Künstler, die dann auf diesem Ticket ihre Egozentrik weiter verbreiten wollen. Das heißt, sie malen irgendwas und nennen das Überfall Russlands auf die Ukraine. Oh ja, also kenne ich jetzt nicht direkt daraus, aber finde ich aber echt voll engagiert und so. Ist besser, als wenn er es nennt, Blick aus dem Garten. Ja, weil das interessiert halt keine Sau.
Ist das im Moment so? Gehen Bilder da besonders gut mit?
Das weiß ich jetzt nicht. Das war aus der Luft gegriffen, dieses Beispiel. Das sollte nur dafür dienen, dass Künstler sich mehr von sich selbst halten, als sie eigentlich sind. Das heißt, du musst, wenn du Künstler werden willst, du musst ja davon überzeugt sein, dass das, was du tust, irgendeinen Wert darstellt. Also erstmal, dass es andere Leute interessiert, was es in der Regel nicht tut, oder dass es gesellschaftlich relevant ist, dass es den Blick der Zuschauer für ein Problem schärft, das du für sie aufbereitet hast und dass sie selber ohne diese Kunst nicht wahrnehmen könnten. Das ist ja auch das, wenn du im Interview gehört, was möchtest du mit dem, was du machst, den Leuten sagen? Nix. Ich möchte nichts sagen. Aber Künstler zeichnen sich dadurch, dass sie was mitteilen wollen. Wenn Picasso Guernica malt, ne, also dieses Bild über den Überfall der Legion Condor auf die Stadt Guernica, die Zerstörung.
Zweite Weltkrieg, deutsche Luftwaffe.
Ja, im Grunde noch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Dann will er damit ja sagen, dass Krieg scheiße ist und dass Deutsche eine Stadt zerbombt haben und die ganzen Schrecken des Krieges. Er malt ja nicht einfach, ich will zeigen, was man alles Schönes, Buntes auf Leinwand machen kann. Mehr ist es ja nicht, es ist ja Farbe auf einer Leinwand. Aber die Aussage dahinter steht, und wenn es nicht Guernica hieße, sondern bei mir zu Hause im Garten.
Stalingrad.
Ja, wenn du gar nicht diese Attributierung auf etwas Schrecken hättest, dann hätte das Bild ja eine andere Wirkung. Das ist so, wenn du.
Aber es ist doch immer so, was will uns der Künstler damit sagen? Also die malen ja aus sich heraus etwas, wo sie sagen, ich möchte einen Sachverhalt darstellen, möchte ihn aufbereiten, auf etwas hinweisen, auf Ungerechtigkeit in der Welt, auf Bomben.
Ja, das möchten sie. Das ist aber auch, glaube ich, eine Rationalisierung dessen, was sie im Inneren ganz anderes meinen. Warum malt Baselitz alles verkehrt rum? Hat er irgendwie eine Kopfstandprobleme aus der Kindheit, die er mit sich rumschleppt?
Es ist nicht so, dass
alle im Turnunterricht gedisst worden, weil er keinen Kopfstand konnte. Ich weiß es nicht, was ihn da bewegt hat. Warum hat, ja, das glaube ich, das weiß ich sogar schon, warum Beuys Fett und Filz, er hat, glaube ich, schon mal was dazu gesagt, das hat etwas mit seinem Absturz im Zweiten Weltkrieg, mit Jagdbomber auf der Krim ist er abgestürzt, mit zu tun. Es hat irgend so ein Kriegserlebnis, das er damit verarbeitet. mit seinem Zeug.
Na, Niki, das Samphal verarbeitet.
Das, was, ja, da bin ich gespannt.
Tatsächlich, das stimmt. Hat sie auch selber gesagt. Also Niki de Samphal zeichnet ja die Frauenfiguren, die sie geformt hat mit, wie heißt das Zeug, Poly?
Beton.
Nee, das war kein Beton, das war ein Kunststoff. Sie hat das ja mit einem Kunststoff gemacht. Letztendlich ist sie doch, glaube ich, auch daran gestorben, dass es ein bisschen viele Fasern von Asbest und Co. in der Lunge gab.
Sowas aber auch.
Ja, also die hat ja immer mit diesen Materialien gearbeitet und sie hat einen lebenslangen Missbrauch verarbeitet. Und wenn du dich umdrehst, das Bild hinter dir.
Ist das wieder diese dickarschige Frau?
Nein, die dickarschige Frau, nicht die Nana, sondern das Bild an der Wand. Wir sehen eine Frau, die zielt mit einem Gewehr.
Unverschämtheit, das Bild.
Das ist auch ein Bild von Niki de Samphal. Die hat halt auf eindimensionale Männerfiguren geschossen und sie hat ihre Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit damit verarbeitet. Und wenn sie Männer zeichnet, dann sind die so durchsichtig und kleine mit Drahtsachen viereckig und Frauen sind rund und lebensfroh und so. Also sie hat nicht so ein gutes Männerbild gehabt. So, mal was Fröhliches im Podcast.
Ja, also ich kann das alles nachvollziehen, dass Künstler natürlich irgendeine Erfahrung gemacht haben.
Kunsttherapie.
Und, ja, und dass die auch mitteilen wollen anderen Menschen, weil worunter wir leiden, ist ja hauptsächlich wir alle als Menschen, dass das, was wir selbst erleben, keine Sau interessiert. In der Regel nicht. Weil es entweder zu banal ist oder zu speziell, aber es interessiert andere Menschen eigentlich einen Scheiß. Und Künstler versuchen, das zu durchbrechen, also dieses Selbstgefangensein in den eigenen Erfahrungen zu durchbrechen, indem sie etwas als Gemälde, Performance oder wie auch immer nach außen hin oder Bücher schreiben über das schlimme Verhältnis zu ihrer Mutter, ihrem Vater, was auch keine Sau interessiert.
Vielleicht, aber die
andere ziehen die mit hinein in ihren Schlamm.
Oh Gott, es wird kein fröhlicher Podcast.
Ihre beschissene Welt voller Kaputtnicks werden sie mit hineingezogen und ja, aber andere Leute lesen das ja auch oder gucken sich das an.
Also dann stimmt das ja schon mal nicht, was keine Sau interessiert.
Das interessiert schon die Leute. Vielleicht interessiert es sie, dass es anderen noch schlechter geht, als sie selbst sind oder vielleicht geht es ihnen genauso oder vielleicht haben sie tatsächlich auch eine Erkenntnis, ist ja nicht auszuschließen.
Vielleicht möchten sie auch gut unterhalten werden.
Das ist dann keine Kunst. Das ist in England und Amerika ist das eine Kunst. Aber in Deutschland ist Kunst was ernste Kunst, also was keinen Spaß macht.
Das ist, glaube ich, auch unser Hauptproblem, auch in der Literatur, Hochliteratur, Unterhaltungsliteratur.
Ja, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, weil ich finde, dass auch ernste Kunst schon sehr unterhaltsam sein kann. Und ich finde unterhaltende Kunst ernsthaft gefährdet durch mein Gehirn. Also will ich mir nicht antun. Das ist eine völlig absurde Unterscheidung.
Du hast noch ein paar Bezeichnungen für Künstler gehabt.
Faule Säufer, meinst du?
Oder selbstverliebte Chaoten?
Ja, Chaoten, stimmt, das ist sicherlich. Es gibt ja kaum Künstler, die ihren Lebenswandel geregelt haben. Deswegen bin ich ein großer Fan von Wilhelm Busch zum Beispiel, der auch ein erfolgreicher Künstler war. Er hat davon gelebt, hat gut Geld verdient. Das finde ich erstmal schon mal außergewöhnlich bei Künstlern. Es gehört, das ist auch so eine deutsche Sagengestalt, Künstler müssen hungern. Irgendwie nicht. Müssen brotlose dieses, Kunst.
Welches Bild ist denn das? Ist das oben unter dem Dach in der Kammer mit dem Regenschirm? Ist das Busch?
Nee, das ist nicht Busch.
Wie heißt er? Weißt aber, welches ich meine?
Ich weiß, was ich meine. Ich komme auch noch auf den Namen, den du mir jetzt gerade versaut hast. Jetzt komme ich
nicht so, boah, ey. Aber das ist das Bild eines Künstlers.
Ja, also die brotlose Kunst ist ein Vorwurf an Kinder, die Medienpädagogik studieren wollen. Aber es ist auch eine Realität, die den Künstler sozusagen unterstellt wird. Das ist sonst kein echter Künstler, wenn er davon üppig leben kann. Also das ist dann
was
irgendwas
ist man dann,
faul.
Wenn man,
das
wenn man
ist kommerziell.
Kommerziell.
Das ist ein Schimpfwort. In Deutschland, in Amerika ist es ein positives Wort. Also ich finde zum Beispiel, das ist auch, was ich an Amerika schätze, dass sie da einen Blick auf das Wirtschaftliche der Kunst haben.
Sie sind ja etwas unbefangener, was das betrifft.
Sie sind Realisten. Aber ich glaube, dass man, wo kann man denn als Künstler Geld verdienen? Also noch am ehesten, glaube ich, und tatsächlich in der bildenden Kunst, wenn man sieht, was an Gemälden so über den Tisch geht.
Aber du siehst da ja nur die Spitze des Eisberges.
Ja, natürlich.
Also da muss ja der eine sein, der so einen Ballon-Doc machen kann. Balloon-Doc.
Ja.
58 Millionen Kunst.
Ja.
Und in Hannover standen vor der Nord-Elbe stand so ein Strauß, so eine Tulpen, die auch aussehen wie ein Ballon-Doc, nur anders geformt. Und ich weiß gar nicht, der hat die Nord-Elbe ihren Baum mitfinanziert, als sie das Ding wieder verkauft haben. Weil das ist so. Also die sehen ja immer aus wie Ballontiere. Und ich habe aber nicht verstanden, warum es so gehypt wird.
Ich bin in dem Kunstmarkt auch nicht drin. Ich weiß nicht, keine Ahnung, warum etwas wie teuer ist und was. Es sind Kunst ist natürlich ein Anlagevermögen, das schwer vom Finanzamt zu erfassen ist. Ne? Und man kann einen großen Wert relativ kleinflächig lagern. Das ist, glaube ich, im Gegensatz zu Immobilien.
Wenn man die Mona Lisa, die ein sehr kleines Gemälde ist, klaut, die kann man gut verstecken.
Ja, aus dem Rahmen schneiden, aufrollen und unter das Bett schieben. Ja, das ist alles ein großer Vorteil. Und sie ist, also zumindest alte Kunst, ist ja nicht vermehrbar. Also selbst Gold, was ja auch viel wert ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwo mal in Südafrika oder sonst wo irgendeine Goldmine entdeckt wird und plötzlich verfällt der Goldpreis. Das ist nicht ausgeschlossen.
Aber Mona Lisas wird es nicht mehr so viel geben.
Nee, das
also ich glaube, der ist auch, lebt auch gar nicht mehr, der Typ.
Ne? Der lebt soll nicht mehr leben, habe ich gehört. Und die große, es gibt hier, wir kommen auch noch auf Museen und auf Ausstellungen, es finden ja, das hat damit zu tun, interessiert es wirklich Leute. Wenn man sich die großen Ausstellungen anguckt, wenn ihr von der Picasso-Ausstellung bist, ist es immer ausverkauft, immer sofort. Und dieses Jahr war ja die größte, war die Jan Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum in Amsterdam. Die war, glaube ich, in einer halben Stunde hatten die 600.000 Karten verkauft. Also es war überhaupt kein Rankommen.
Aber die haben da die Bilder aus der ganzen Welt, auch von privaten Sammlern und so weiter zusammenziehen
müssen. Ja, das war die größte Vermeer-Ausstellung, die jemals stattgefunden haben. Und sie haben einen Großteil von der Bilder versammelt und interessanterweise aus Braunschweig, die haben auch ein sehr berühmtes Vermeer-Gemälde, das haben sie nicht gekriegt.
Hat sich der Kunst verweigert?
Ja, ich habe den Film über diese Ausstellung gesehen, ja, sehr interessant. Da waren sie mit der Besitzerin von dem Museum oder Kuratorin, was immer sie da war.
Nein, wie dieses Jahr ist und das Abiturthema an Gymnasium und in Braunschweig ist das Bild von Vermeer und das müssen sie sich angucken. Das können wir jetzt nicht ins Ausland verleihen.
Das nenne ich mal provinziell.
Ich wollte gerade wissen, entweder ist es besonders cool, weil sie dem Kommerz nicht nachgeben.
Das war
oder,
cool, gewisserweise cool.
Oder ist es provinziell oder ist es einfach Braunschweig?
Aber ja, New York, London, alle haben ihre großen Gemälde, da hingen wir, aber nee, das können wir nicht. Das passt nicht durch
und
die Tür.
War das wirklich die Begründung, dass es irgendwer das braucht?
Ja, das war in dem Film, kommt es vor, dass der Abiturjahrgang das Bild angucken müssen, weil sie eine Arbeit drüber schreiben. Deswegen können sie nicht weggeben.
Und so ein Foto oder ein Druck oder wäre blöd?
Die sind so gewitzt, die Braunschweiger Abiturienten, sofort erkannt, dass das ein Foto ist. Also es war, ich fand es ganz großartig. Ich finde auch den Film über diese Vermeer-Ausstellung hat mir sehr viel über diesen ganzen Kunstbusiness gezeigt. Es gibt halt diese großen Kunstwerke und Ausstellungen, die über allem stehen, aber diesen riesigen Eisberg von Menschen, die zu Hause krickeln, die sieht man halt nicht.
Gott sei Dank. Wenn du siehst, wie ich male, würdest du auch sagen, es ist gut, dass das nirgendwo ist.
Das weiß man nicht. Das ist ja heutzutage schwierig. Das sagen mir natürlich Leute, die sich in Kunst auskennen, sagen mir, auch gute Kunst erkennt man. Also man kann sie unterscheiden. Ich glaube, eine Kontrollgruppe mit anderen würden die nicht bestehen. Die würden das nicht bestehen. Also da gibt's
ja, aber da denke ich daran, wie die Autorin von Harry Potter unter einem Pseudonym versucht hat, einen Roman. Man kann ja gute Literatur erkennen und Harry Potter ist ja nun mal, sie hat ja Literaturwissenschaften studiert, das ist nun mal das sind gute Bücher. Und sie hat einfach unter einem männlichen Pseudonym einen Roman veröffentlicht, wirst du wissen. Und das hat sehr lange gedauert, bis der irgendwo angenommen wurde. Und wenn du ganz berühmte Sätze oder richtig große Sätze an irgendwelche Kritiker gibst, die aus Büchern sind und die wissen nicht, woher diese Sätze kommen, dann machen die die total nieder. Also von daher, was ist denn jetzt Kunst? Woran erkennt man gute Kunst?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist generell ein großer Unterschied, Literatur, Musik, bildende Kunst. Also es gibt durchaus auch Erkennungssoftware. Also wenn Frau Rowling oder wie heißt sie?
Rowling, ja.
Ja. Da gibt es sicherlich ein Software, mit der man das
mittlerweile
sofort
rauskriegt. Aber ja. Da kannte es noch keiner und sie hat es an Gilbert, wie hieß sie denn? Sie hatte so einen ganz interessanten Männernamen und das Buch war natürlich auch gut und eine junge Lektorin hat das Potenzial des Buches gesehen und die haben sie dann tausendmal interviewt, weil sie ja hinterher.
Du, das kann alles sein. Ich meine, natürlich, wenn da Rowling draufsteht, verkauft sich's besser. Wenn es nicht draufsteht, kauft es halt keiner. Ich habe heute gerade die Kritik des neuen Isabel Allende Buches. Der Wind kennt meinen Namen. Oh. Das ist so ein Schmonzenschrott. Wenn da nicht Isabel Allende draufstände, wird es wahrscheinlich auch keiner lesen. Das ist natürlich ein Marketing-Argument. Wenn Rolex nicht auf Rolex steht, denkst du auch für eine Uhr.
Ja, also, und es blinkt so schön.
Ja, nicht mal mehr. Das ist also ein anderes Problem. Aber es gibt durchaus ästhetische Erkennungsverfahren, die für Literatur und für Musik entwickelt worden sind, um die Komplexität eines Werkstücks zu erfassen. Also es gibt so ein ästhetisches Maß, das man mal, also wie komplex ist zum Beispiel.
Bei Musik sehe ich das ein.
Ja, auch bei Romanen könnte es auch sein. Also zum Beispiel bei James Joyce gibt es das. Wie groß ist sein Wortschatz?
groß?
Groß, das kann man ermitteln, groß. Wie groß der ist. Ja. Und je komplexer ein Wortschatz, also je größer der Wortschatz ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es komplexere Literatur ist. Ist eine Korrelation, die man unterstellen kann, ist wohl so. Oder je komplexer die Grammatik ist, desto komplexer ist auch die ganze Erzählstruktur. Das hat was miteinander zu tun.
Manfred Mann.
Der Manfred konnte Mann, ist das nicht eine Band?
Thomas Mann, wie komme ich jetzt?
Das ist der Bruder.
Ich habe zwei Sachen zusammengefasst. Okay, Manfred Mann.
Ach, das stimmt, das ist der Film. Ach, der hat den Film, Manta Manta. Da kommt der drin vor. Manfred Mann.
Oh, Conny Container. Oh, Thomas Mann.
Thomas, ach, der Bruder.
Ja. Oh Mann.
Ja, Kraus Maffay ist der Bruder von Peter Maffay. Ja?
Und die Earth-Bandings. Also Thomas Mann, eine Seite, ein Satz.
Ja.
Kannst du das lesen?
Naja, man muss da halt ein sehr großes Kurzzeitgedächtnis haben, um den Anfang des Satzes noch im Ohr zu haben.
Also wenn ich das versuche, ich muss das unterteilen in mehrere Ebenen. Und muss
mehrere
mir das,
Tage.
Ebenen, Tage, Wochen, je nachdem. Und muss mir dazu dann Notizen machen. Wenn Manfred Mann, wo komme ich denn darauf?
Für dich ist das eine Suppe.
Mann ist Mann.
Mann ist Mann, ja.
Mann ist Mann. Mann ist Mann.
Mann ist Mann. Guck Mann ist Mann. Erfinder der kommunizierenden Röhren. Nee, das war jemand anders. Ich glaube, der gezogenen Röhre ohne Naht. Das ist Mann ist Mann.
Der gezogene.
Du kennst sie nur als Vodafone-Vorlage.
Nein, nein, Rexroth, Mannesmann, Mannesmann, Röhren.
Röhren, sagt dir was?
Ich
ja, die haben die gezogene Röhre.
Ja.
Das heißt, früher wurde eine Röhre, wurde ein Stück Blech genommen, wurde gefaltet um etwas Rundes und dann eine Schweißnaht draufgezogen. Und Mannesmann hat einen Eisenkern genommen und hat mit dem Finger reingestochen, bis innen sich das Loch vergrößerte zu einer Röhre und außen war es ganz.
Damit haben sie viel Geld verdient und haben später Telekommunikation gemacht.
Ja.
So war
und dann
die
haben
Geschichte.
Sie die ganze Kram verkauft. Und jetzt gibt es Mannesmann, glaube ich, gar nicht mehr.
Ich habe neulich noch einen Vertrag gefunden, einen sehr alten Mobilvertrag, als ich mal aufgeräumt habe. Und da war noch Mannesmann mein Ansprechpartner. So lange habe ich mein Telefon schon. Und das wurde ja viel später erst die zwei. Und dann wurde
war das die Nummer mit dem, wie heißen diese Buchstabennummer noch, die du hattest? Hast du letztes Mal erzählt.
Vor 2000. Das war Vanity-Nummern. Da war man ganz sicher, dass der Trend aus den USA rüberschwappt. Aber am Ende kam nur Manfred Mann und seine Earthband. Sag mir noch ein bisschen was zu Kunst, sonst kommen wir mit dem Thema nie durch.
Künstler halten sich für das Gewissen der Gesellschaft, was ich völlig überzogen finde. Keiner interessiert sich dafür, was sie treiben. Also zumindest ist es nicht so wirksam, oder es wird auch immer weniger. Also das in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre gab es ja so Künstler wie Heinrich Böll, die haben dann auch in Mutlangen mit demonstriert und Friedensmärsche und Beuys hat, glaube ich, auch für die Grünen kandidiert sogar für irgendwas oder war zumindest Sympathisant der Grünen, hat das auch veröffentlicht. Günter Grass ist mit Willy Brandt durch die Gegend gezogen. Also diese Verbindung, Künstler engagieren sich für etwas und halten das für wertvoll, gab es früher stark.
Gibt es, ja, aber die sind ja immer eher, Künstler sind ja immer eher, sagen wir mal, linksorientiert. Kennst du Künstler, die der AfD oder der CDU oder allem, was im halbrechten Spektrum und ganz rechten Spektrum ist, nahestehen?
Ja, wie heißt der den Hannover, der den Fackelträger gemacht hat und den Hammermann vor dem Hanomach?
Das waren ja, also ich meinte jetzt so aktuellere Leute.
Ja, der war es, aktuell kann man nicht
man
mehr sagen.
Man weiß ja gar nicht, ob die den Nationalsozialisten nahestanden oder ob die einfach nur überleben wollten.
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Wollen wir es eben mal nicht direkt unterschieben. Ja, aber du meinst aktuelle Künstler, die nicht recht sind?
Die nicht
oder
links,
die recht sind?
Die nicht links, also sonst sind ja, Künstler sind ja immer links, linksliberal.
Ja, das ist schick auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist ein rechten Künstler, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht ist das ein Widerspruch, können Künstler auch recht sein? Warum nicht?
Ja, weil sonst, also du kennst ja immer nur Leute, die linksgerichteten Parteien nahestehen und Kunst machen. Ich kenne niemanden, der anderen Seite nahesteht und Kunst macht.
Also CDU, glaube ich, ist ja in dem Sinne keine rechte Partei.
Ja, aber wenn man links und rechts und nicht die am Rand sich mit anguckt,
ja, aber ich
dann
glaube, für die CDU gibt es durchaus Künstler, die auch Uschi Glas zum Beispiel ist, glaube ich, in der CDU. Roberto Blanco ist CSU-Mitglied.
Erstaunlich. Kann man auch CSU-Mitglied sein, wenn man nicht in Bayern ist? Nein, ne?
Doch, sicher. Der Bürgermeister von Göttingen ist zum Beispiel CSU-Mitglied.
Aber was macht das für einen Sinn? Man kann die ja nicht wählen.
Also doch, sicher, du kannst wählen. Du kannst die
Nein, kannst du nicht.
Aber Mitglied kannst du werden. Es gibt sozusagen eine Diaspora-Mitgliedschaft der CSU. Die ist relativ groß sogar. Es ist so wie Bayern München-Fans so in Herne oder in Bielefeld oder Hannover. Gibt es ja auch überall. HSV-Fans gibt es auch überall. Wundert mich immer. Wieso sind das noch Fans?
Alte Tradition.
Ja,
es gibt einen
Kampf um den Klassenerhalt hat wieder geklappt.
Es gibt eine Studie, die wurde mal vorgestellt im Rahmen von irgendeinem Hannover 96-Treffen. Und da fand ich total spannend, dass Männer eher ihre Frau verlassen, denn ihren Verein wechseln. Also aus einem HSV-Fan wird jetzt kein St. Pauli-Fan. Aus Werder Bremen wird jetzt kein Holstein-Kiel-Fan.
Das ist ab einem gewissen Alter der zerebralen Verhornung, glaube ich, eher der Fall. Also Kinder wechseln ihren Verein sicherlich.
Ja, das war eine Studie von Erwachsenen.
Ja, bei Kindern, glaube ich, jedes Kind ist Bayern-Fan.
Und will immer früher bei den Siegern sein, ja.
Ja, Bayern-Fan oder Dortmund oder jetzt wahrscheinlich Leverkusen-Fan.
Es ist ja so, dass die Bayern nicht mal mehr Trainer finden, ne? Also wenn ja, früher war es ja so, wenn du siehst, du wirst Bayern-Trainer oder
die können doch mal Mirko Slomka fragen.
Ich glaube, auch der würde nicht wollen.
Meinst du?
Nein.
Soweit ist es schon.
Ja. Aber ich bin relativ sicher, dass früher war das doch so, wenn du Bayern gesagt hast, möchtest du mein Trainer sein, da war das ein Ritterschlag.
Pep Guardiola, da sind alle wollten hin, jetzt gar nicht mehr.
Nee, also es hat, ich glaube, ich will gerade Mario Adolf sagen. Ich
habe Mario Adolf, der war natürlich, der war Trainer, aber nicht lange.
Ich habe es heute nicht so mit meine Verknüpfungen laufen scheiße im Gehirn. Ja. Ich wollte Mario Basler sagen, aber dann war Mario da und dann kam gleich Adolf.
Also, ja, und dann hat er doch Tetris erfunden oder irgend sowas.
Also sagen wir mal, Mario Basler hat gesagt, wenn man ihn jetzt fragen würde, ob er Bayern München Trainer werden würde, er hätte dafür gar keine Zeit. Das habe ich heute Morgen im Radio gehört.
Ja, wenn man mich fragen würde, ist es dieselbe Antwort. Ja, hätte ich auch keine Zeit.
Das ja, weil bei dir ist es mehr eine Schutzbehauptung, weil du kannst es nicht.
Aber Mario, doch, das hätte ich schon noch geschafft. Also Bayern München trainieren, das kann man doch.
Das ist auch untere Liga.
Ja.
Wie kommen wir wieder zur Kunst?
Weißt, wir waren Künstler, die sich politisch engagieren. Also der Letzte, der sich politisch engagiert, war Lüpertz, das Bild, weil wir ja in Hannover auftreten, der das Bild in der Marktkirche gemacht hat, das zuerst Schröder gesponsert hat, aber das Geld ist dann an die Ukraine überwiesen worden und jetzt hat es die Marktkirchengemeinde selber bezahlt. Und das ist eingeweiht worden vor
ein paar Monaten. Hast du es dir schon angeguckt?
Nee.
Du? Wer war in der Marktkirche und hat sich das Fenster angeguckt?
Ich. Du, ja?
Ja.
Und, findest du es gut?
Ach, ist mal was anderes.
Ja, das ist auch ein schöner Satz für Kunst.
Also ich habe da mir kurz Wikipedia aufgerufen, um mal zu gucken, was denn was symbolisiert. Und das mit diesen dicken Fliegen, das muss man halt auch wollen. Ich glaube, die symbolisieren das Böse, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, den Teufel.
Ja, ist ja der
König der Fliegen.
König, aber ist ja auch böse.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich finde es jetzt nicht so schön, aber es ist interessant. Also das hört sich auch blöd an. Das klingt, wenn ich Essen koche, sagst du auch manchmal, es ist interessant. Es ist
bei Frauen sage ich das relativ häufig, dass sie interessant sind.
Das ist aber in deiner Welt was nicht Nettes. Also
das ist in jeder Welt was nicht Nettes.
Nee, ich kenne das, dass Menschen nett sind, wenn man nichts anderes über sie sagen kann und Essen interessant ist, wenn man nichts anderes über es sagen kann.
Ja, es gibt, glaube ich, jede positive Vokabel hat auch die dunkle Seite in sich drin, kann man das so sagen? Weil man kann sie auch ironisieren. Nett, interessant, spannend.
Weiter.
Oder, bemüht. Bemüht ist ja fast nur noch negativ, obwohl es ja eigentlich eine positive Vokabel ist.
Ich habe mich um dich bemüht. Dann ging es auch nicht gut aus, ne?
Dann hat nicht geklappt.
Also das Fenster anzugucken, finde ich tatsächlich gut, weil es halt nicht so dieses Normale ist, sondern halt ein bisschen eigenwilliger.
Als die anderen Fenster, die sind ja einfach nur Fensterglas.
Nee, die anderen Fenster haben doch auch da Ornamente-Zeug drauf. Ja, mal so ein Jesus und so, was man halt so in der
also
Kirche
Jesus.
Braucht.
Ach, so
und
Jesus.
Da ist es ein bisschen, sind halt Fliegen drauf und noch anderes Zeug.
Mit welcher Kunst kannst du denn was anfangen? Ich meine jetzt nur wirklich Kunst im engeren Sinn, also bildende Kunst. Gibt es so Richtungen oder Zeiten, in denen du was anfangen kannst? Bist du eher der barocke Typ?
Optisch?
Nein, aber Kunst.
Ich habe mir ja deine ganzen
Optisch Lieblings- bist du eher neue Sachlichkeit, würde ich sagen. Besser als Otto Dix. Ja, besser als Otto Dix.
No, Alter. Ich weiß nicht, ob ich mit dir noch weiter die neue Sachlichkeit. Nein, also.
Das ist ein Lob. Also von Christian Schad, die Bilder neue Sachlichkeit, ich finde die ganz toll.
Ich weiß noch nicht, ob du da wieder wegkommst. Red mal weiter, vielleicht nehme ich es noch mit an.
Ja, was hätte ich alles sagen können? Picasso, Otto Dix.
Picasso, das Kubistische, ne?
Ja, das Kubistische, rechtwinklig im Kopf. Nein, aber ich habe dich ja gefragt, mit welcher Kunstrichtung du was anfangen und mit welcher Zeit.
Also ich, sagen wir mal so, beim Impressionismus erkennt man ja gut was und dann finde ich auch, kann man gut sehen, ob der Künstler was konnte und wenn man ein Bild gut erklärt bekommen hat, das mag ich an Museumsführung gerne, in welcher Epoche hat der Künstler das gemalt, wie ging es ihm dabei, was wollte er darstellen, dann finde ich das sehr faszinierend. Und bei kubistischen Bildern, da bin ich manchmal ein bisschen raus.
Ja, obwohl Kubismus ist jetzt auch schon so abgelagert in der Gesellschaft, dass man sich auch nicht mehr erschrickt dadurch, wenn man das sieht. Das,
ja, aber es ist auch nicht schön, es ist nicht gefällig.
Ja, aber die haben sich, als das rauskam Anfang des letzten Jahrhunderts, haben die Leute sich erschrocken, als sie Picasso-Bilder gesehen haben.
Das, ja, diese Auflösung. Frauen, ja, und auch das Ohr nicht da, wo es sein soll. Also das ist schon schwierig, finde ich. Ja. Ich mag tatsächlich, wie du ja weißt, gerne Banksy. Ich finde, was Banksy sagen will, und ich mag den Kult um ihn auch. Ich wäre ganz enttäuscht, wenn irgendwann rauskommen würde, wer oder was er ist. Ich habe immer Sorge, ob der damit auch Geld verdient, weil, ne, du kannst ja sagen.
Ist das nicht das, was man heute Storytelling nennt, was das Interessante an ihm ist? Weil dieses, was er da gemalt hat, kann nicht interessant sein.
Also ich habe es so gern gemocht, dass ich es ja auch tätowiert habe. Also es
ist, andere haben sich ein Arschgeweih gemacht und finden das trotzdem nicht, dass das jetzt bildende Kunst ist.
Nein, aber ich fand es, ich wollte.
Also das ist halt so eine früher, Macke.
Früher haben die Leute sich immer diese Raphael-Engel tätowiert. Die fanden ganz
viele
hübsch. Ja, die fanden ganz viele hübsch. Aber ich finde halt, also das Storytelling um Banksy finde ich klasse. Ich finde es völlig schrill, dass so eine Ausstellung, The Mystery of Banksy, unfassbar erfolgreich ist. Also die haben das alles nachgebaut. Es ist nichts autorisiert, kann er ja nicht, er ist ja geheim. Und das Zeug, ich glaube, 3 verschiedene Ausstellungen gehen parallel durchs Land und sind mega erfolgreich. Also einer verdient damit Geld, auch wenn es nicht Banksy ist.
Ja, Geld verdienen kann man mit Kunst, das ist erstaunlich, das finde ich auch. Ich sag dir mal ein paar berühmte Gemälde und du sagst mir den Namen dazu, wer das gemalt hat. Mann mit dem Goldhelm.
Rembrandt.
Du darfst das nicht ablesen hier. Mach das sofort weg.
Ich wusste nicht ganz.
Leg das weg. Das Hallo. Wenn also, du das nicht sofort weglegst, dann höre ich das auf. Dann höre ich auf.
Zum Hintergrund. Dietmar hat eine Liste, eine unendliche Liste mit Bildern geschickt.
Ganz bekannte, die jeder Blödmann kennt.
Weiter.
Mona Lisa.
Das ist leicht.
Ja, wer?
Sag ich nicht.
Das Mädchen mit dem Perlenohrring.
Das Mädchen mit dem Perlenohrring hätte ich wirklich nicht gewusst.
Ja, wir haben von Vermeer also haben wir schon gesprochen.
Bei Mona Lisa weiß ja jeder, der irgendwas mal mit.
Der ist tot, hast du schon rausgefunden.
Nee, was ich viel spannender fand. Also ich hatte mir das ja alles daneben geschrieben, damit du mich nicht so kalt erwischen kannst. Ich wusste ja nicht, dass du es sehen kannst. Und ich habe bei, was ich ganz spannend, nee, das darf man nicht sagen, ganz unspannend, was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass alle Bilder, die du rausgesucht hast, außer das von Edward Hopper, im Jahre 1500 bis, sagen wir mal, 1899 entstanden ist. Du hast nur ganz alte Sachen.
Ja, weil es die berühmtesten sind. Also es braucht halt eine Zeit, um berühmt zu sein oder so ikonografisch berühmt, also so für etwas stehen. Guernica ist das Schlachtenbild, das Antikriegsbild. Der Mann mit dem Goldhelm ist der Rembrandt. Na gut, vielleicht noch das Abendmahl.
Aber du
ist
weißt,
noch mehr
dass bei dem Mann mit dem Goldhelm es eine Riesendiskussion gab vor einigen Jahren, dass es kein echter Rembrandt ist.
Ja, das echte Rembrandt ist auch blöd, weil der hat ja eine ganze Bande von Gehilfen beschäftigt. Insofern ist der Authentizitätsanspruch an Rembrandt ganz falsch gelaufen.
Ja, aber er hat es nicht mal signiert.
Also, ja, kann sein, weil er auch irgendwie.
Wie heißt das?
Ja, signiert, ist schon richtig, weil einer von seinen Hilfs-Sheriffs hat das halt gemalt in seinem Stil.
Ja, aber da steht, sonst hat das ja wenigstens seinen Namen drunter geschrieben. Aber
bei der Vermeer-Ausstellung, die ja gerade in diesem Jahr kam, gibt es durchaus auch Teile, die sind hinnach zugefügt worden. Ne? Zum Beispiel auch ein ganz berühmtes, war es sogar das Mädchen mit Perlen, oder diese andere Frau, ich glaube die Frau mit der Milchkanne oder so. Mhm. Das ist so ein Vogelhäuschen, ist darin nachträglich reingemalt worden, hat man jetzt durch irgendeine Technik rausgekriegt.
Also das Allerbeste, was jemals nachträglich gemacht wurde, war, ich glaube, es war in Spanien, die Frau in der Kapelle, die dieses Jesusbild mal nachmalen wollte und jetzt sah es dann aus wie ein Monchichi. Ja, und sie wusste die ganze Aufregung nicht, weil sie war ja noch gar nicht fertig. Da sind doch Leute hingepilgert, kein Mensch hätte diesen Ort gekannt und da sind Leute hingepilgert, um zu sehen, was sie aus Jesus gemacht hat, dem Monchichi. Kann sich daran erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern, das ist 2 Jahre her ist das schon gewesen. Das ist
20 Jahre her. Das ist,
ja, echt schon.
Nein, sagen wir mal 8 bis 10 Jahre ist das her. Riesenthema, fand ich total süß.
Ja, ich finde auch eine der großen Kunstwerke sind die Fälschung der Hitler-Tagebücher. Also ich habe durchaus was für Fälschung übrig und Fälschung von Gemälden ist immer schwieriger geworden, weil man mittlerweile auch die Jahreszahl des verwendeten Leinwands feststellen kann durch Kohle-Dingsdahl, C14-Methode. Also noch weiter mit den Guernica, die Sonnenblumen, klar, wer kennt die nicht, ne?
Das sind aber alles nicht so spannende Bilder, finde ich.
Was sind denn dein Lieblingsbild, der Schrei?
Also, ja, mein Lieblingsbild ist tatsächlich der Schrei von Edvard Munch und das ist ein Bild, ich finde, das bewegt was in einen. Ansonsten guckst du ja Bilder an, denkst, ja, und wenn du der Schrei siehst, kann ich fühlen, was er gefühlt hat. Also, was, Also ich finde, das ist ein Bild. Mir ist es das erste Mal aufgefallen, als es geklaut wurde. Vorher hatte ich es halt, da war es ein Bild, was ich kannte, aber wo habe ich überhaupt kein Gefühl zu gehabt. Aber da haben sie es überall gezeigt und dann dachte ich, das macht was mit einem. Und dann wollte ich mir das gerne tätowieren lassen. Es wäre aber sehr großflächig geworden und nicht so fröhlich.
Haben wir nochmal Glück gehabt.
Ja, ich habe dann auch wieder Abstand davon genommen, weil es ist ja dann, hast du ja lebenslang diesen Blowjob-Schrei auf deiner Schulter.
Also ich habe eine ganz einfache Regelung. Alle Bilder, die in der Documenta schon nachgemalt worden sind, finde ich scheiße.
In der Documenta?
Ja, das ist eine Ausstellung, wo berühmte Gemälde mit Donald Duck-Figuren nachgemalt wurden. Ja, stimmt, die gibt's wirklich. Und dazu gehört eben auch der Schrei. Ich finde das so ein ausgenudeltes Allerwelts-Ikone geworden.
Wolltest du mir wieder sagen, dass mein Kunstgeschmack...
Ja, ist wirklich unterirdisch.
Ich meine, du hast Gitter da am Meer als Lieblingsbild.
Ja, was... Du hast ein sehr positiv verschöntes Bild von Gittelde. Also man kann über Gittelde sagen, was man will, aber Delft sieht doch noch ein Hauch romantischer aus.
Als du mir dann gesagt hast, Ansichten von Delft, dachte ich, okay, das gucke ich mir nochmal an, das ist Gittelde am Wasser.
Ja, du hast da nicht so den Blick für das Farbenspiel und dieses Licht, das er
was
malt.
Was spricht denn gegen Gittelde am Wasser?
Viel. Spricht viel dafür, dagegen. Also ja, es gibt so Bilder, die sind halt so durch, ne? Und dazu gehört auch das Mädchen mit dem Perlenohrring, gehört auch dazu von Jan Vermeer. Aber Ansichten von Delft ist halt auch berühmt, aber kann man nicht so nachmachen, weil es eine Ansicht einer Stadt ist. Ist halt nicht so viel. Die Nachtwache, das ist alles Wanderer über dem Nebelmeer. Ich weiß nicht, das gibt es auch in 1000 Versionen, wer da im Brücken zum Wasser steht.
Also ich finde Bilder, du hast ja dann auch aufgeschrieben, der Garten
der Lüste. Die Berufung des Matthäus, das finde ich auch.
Aber der Garten der Lüste, wenn du dir Bilder von Hieronymus Bosch anguckst, dann denkst du...
Berufung des Matthäus, das hat nichts mit dem Fußballspieler zu tun.
Nein, ich bin ein zurück. Der war auch um 1500...
Als er auf der Bank saß in dem Spiel, okay, 1974, da hat der Trainer geschrien, Matthäus!
Und... Gott sei Dank war Michelangelo in der Nähe und hat davon ein Bild gemalt. Ja,
stimmt, das hat er dann gemalt.
Die Bilder von Hieronymus Bosch, und du hast ja der Garten der Lüste als ein Bild aufgeschrieben, was du magst. Und ich finde, dass Bilder von dem ja, da denkt man, so ganz fröhlich war der in seinem Leben wohl nicht.
Ich glaube auch nicht. Hatte der nicht auch Pest oder irgendwie oder Lepra oder irgendwie oder Arschfäule? Irgendwas. Es hilft ja viel, wenn man leidet, ne, als Künstler, dann hat man eine Aussage.
Edward Hopper, den scheinst du auch zu mögen.
Ja, Edward Hopper, das ist es auch natürlich 1000-mal persifliert worden.
Und übrigens auch schon von Donald Duck.
Ja, es kommt rein vor. Wobei ich in Erinnerung, ich dachte, Edward Hopper, was war das? Das war dieser Typ, der an dieser Bar sitzt, ne? Dachtest du, ich zumindest, stimmt gar nicht. Es sind ja drei Leute, die da sitzen.
Ja, sitzt da nicht alleine.
Hatte ich gar nicht so vor meinem geistigen Auge abgespeichert.
Dass da so eine ganze Gruppe sitzt. Da wurde sogar mal nachgemalt mit Elvis Presley, mit James Dean, mit, ich will gerade Mona Lisa sagen, ich habe es heute nicht so mit Namen, Marilyn Monroe.
Gehst du eigentlich in Museen rein oder findest du das doof?
Es kommt auf das Museum an.
Ach, das ist ja was, ja. Klar, in das Zollstockmuseum in Wiedensaal habe ich dich noch nicht gesehen. Oder im Sackmuseum in irgendwo ist das an der Autobahn, da gibt es so ein Schild, Sackmuseum. Ich dachte, guck mal an, Porno.
Und
aber
bist du
hingefahren? Nein, das ist aber, meinst du, wir sollten die absurden Museen, ich könnte auch das Heringsfängermuseum in Heimsen, ist auch bei mir in der Nähe, das Zollstockmuseum hat, glaube ich, dicht gemacht.
Es gibt ein Museum, wo ich unbedingt nochmal hin muss, das habe ich jetzt in 15, 20 Jahren, die ich da hinfahre, nicht geschafft.
Nach? Was kommt jetzt?
Das Gondelmuseum in Ischgl.
Das Gondelmuseum in Ischgl?
Es gibt direkt da, wo man in diesem sogenannten Dorftunnel zu den Liften hochfahren kann, ist daneben das Liftmuseum oder Gondelmuseum in Ischgl. Und jedes Mal stehen wir davor mit einer Flasche Bier und sagen, irgendwann gehen wir da mal rein.
So, gucken.
Ich will dir noch ein Museum sagen, in dem
noch
ich gerne
war. Ja, bitte. Ja,
und zwar das Hygienemuseum in Dresden.
Ach ja, da sind diese Föten in Flaschen, so in Eimachgläsern, Körperteile.
Auch, ja, aber es gibt so ganz viele Sachen. Also Hygiene ist ja ein großer Begriff. Und
hieß das was anderes als heute.
Ja, und durch die Jahrhunderte gibt es da ganz spannende Ausstellungen. An diesem Fall
da
wirklich
sollten wir hingehen, vor allem der Geruch. Also so Leichenteile, die in Formaldehyd so allmählich, wo Teile schon aus dem Formaldehyd rausragen. Das ist ein ganz spezifischer Geruch.
Ich freue mich drauf auf den Besuch.
Da gehen wir hin. Und so das Sackmuseum, ich muss mal gucken, das ist irgendwo im Lippischen, glaube ich. Und das Hygienemuseum, da gehen wir hin. Vielleicht kann man das auch vereinen, vielleicht ist das dasselbe Museum. Nein, das glaube ich nicht. Frauen und Kunst, das müssen wir zum Abschluss nochmal klären, weil das ja auch ein existenzieller Teil unseres Podcasts ist, dieses Geschlechterverhältnis. Du bist für Frauen, ich bin abwartend.
Abwartend?
Ja, ich nenne das mal abwarten, ja. Also ich bin froh, dass ich selber keine bin, aber das heißt ja nichts. Findest du, dass Frauen nicht so gut sind, Studentin in Kunst oder ist das nur eine...
Es ist ja wie so oft, dass Frauen damals gar nicht die Chance hatten, zu beweisen, dass sie gut
jetzt
in Kunst sind.
Jetzt kommt diese Scheiße.
Ja, da kann ich ja auch nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube, dass Frauen sehr gut in Kunst sind, aber sie hatten gar keine Chance, viel zu beweisen, weil sie natürlich von den Männern damals niedergemacht wurden.
Ich wusste, dass jetzt irgendwo so ein feministischer Allgemeinplatz kommt.
Hast du das Gefühl, dass damals in der Zeit, wo deine Lieblingsbilder waren, 16, 17, 18. Jahrhundert, dass Frauen und Männer gleichberechtigt waren?
Nein, glaube ich nicht, nein.
Glauben? Oh.
Ja, glaube ich nicht. Ich weiß nicht alles über dieses Jahrhundert. Keine Ahnung zu genau. Aber ich gehe da mal von aus, dass das stimmt. Andererseits kann das sich auch um eine Koinzidenz halten. Es kann ja durchaus sein, jetzt mal rein theoretisch gesprochen, dass Frauen benachteiligt worden sind und keine Chance hatten, Kunst zu machen, aber auch trotzdem zu doof dazu sind. Das kann ja theoretisch sein.
Und glaubst du das?
Nein, glaube ich nicht. Gut, aber es könnte theoretisch sein.
Theoretisch kann es auch sein, dass uns gleich ein Meteorit auf den Kopf fällt. Und glaubst du das?
Ja. Nein, aber ich glaube, es spricht ein bisschen dafür, dass Frauen in der Kunst nicht so vorhanden sind. Ob sie das können oder nicht, ist eine andere
Frage. Sie durften damals ja, also wenn du dir...
Vergiss mal den feministischen Teil. Ich glaube, es gibt auch einen außerfeministischen Grund, warum es so sein könnte. Und der könnte sein, weil ich glaube, dass Frauen dem Realitätsprinzip eher angehören als Männer. Männer sind... Ich will jetzt nicht sagen fantasievoller, aber können auch sagen, eher Phantasten und realitätsfern, sonst würden sie ja auch sich nicht so zurecht. Du bist zum Beispiel Veganer, ich saufe. Du bist also der
Realität. Moment, das eine schließt das andere nicht auch.
Ja, stimmt, du säufst auch. Das war ein blödes Beispiel.
Ja. Frauen
achten auf ihre Gesundheit, leben länger, sind auch haushälterischer in ihren Finanzen und so, sind in vielen Dingen, sind sie mit der Realität eher
also,
verbunden
Frauen
als Männer.
Also weil Frauen besser mit Geld umgehen können, können sie keine Kunst machen?
Nein, so kann man sie nicht so verengen. Ich sage, Frauen gehorchen dem Realitätsprinzip, da gehört ja ganz vieles dazu. Und Männer sind, glauben auch viel mehr an, glaube ich, habe ja gesagt zu Anfang, sind egozentrische Spinner, Künstler. Du musst einen bestimmten Blick auf die oder ein Selbstbild haben, dich selbst überschätzen. Du musst dich ja für den Allergrößten halten. Und Frauen sind, glaube ich, so realistisch, dass sie das nicht unbedingt so tun. Das ist ein Hinderungsgrund.
Ich überlege gerade, ob das fast was Nettes wäre.
Das ist neutral. Ich weiß nicht, ob das ist weder nett noch pejorativ. Es hat nette Auswirkungen, weil Realist zu sein ist ja nichts Schlimmes, sondern ist eher eine gute Methode, um durchs Leben zu gehen. Andererseits hält es einen davon ab, große, risikoreiche Sachen zu machen. Und Künstler zu werden, stell dir mal vor, du wärst jetzt nicht Sklavenhalterin, was du ja erfolgreich bist in deinem Job, sondern du wolltest Gedichte schreiben. Da kämpfst du ja nicht so drauf.
Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Ja, wenn wir bitte, über weil Kunst, du Realistin bist.
Wenn wir über Kunst reden, dann ist mir nichts ferner als Gedichte.
Oder malen. Krickeln. Oder Gitarrenvirtuosin zu sein.
Habe ich ja probiert.
Ja, und
da mein Realitätssinn hat mich daran gehindert, eine Gitarre zu spielen.
Ja.
Oder auch mein mangelndes Talent.
Ja, gut. Aber selbst Künstler, ich kenne ganz viele Künstler, die null Talent haben und trotzdem Künstler sind.
Zum Beispiel?
Sage ich jetzt nicht. Das heißt, man braucht dazu eine bestimmte Art von egozentrischen Wahn, dann kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass der bei Frauen nicht so weit verbreitet ist wie bei Männern. Ich kann mir zum Beispiel keine Frau vorstellen, die so durchgeknallt ist wie Vincent van Gogh, sich ein Ohr abschneidet, weil er das doof fand.
Ich kann mir außer Vincent van Gogh auch nicht viele Männer vorstellen, die das machen.
Das stimmt, aber ja. Vincent van Gogh war nun mal ein Mann. Also es gibt zumindest einen Mann, wo es vorstellbar ist.
Okay, damit. Aber Moment, Frauen haben sich die Brüste, aber gut, das haben die abgeschnitten, damit sie besser mit dem Bogen schießen konnten. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Kunst.
Nee, Kunst, nee. Also es gibt natürlich Frauen in der Kunst, gar keine Frage. Das ist ja.
Warte, kennst du Scheicha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Tahini? Nee, nicht Tahini, Tani.
Was macht die?
Die ist, ich glaube, Abu Dhabi. Oder Oman ist sie die Leiterin der dortigen Kunstbehörde und hat 1 Milliarde Euro zur Verfügung.
Also sie ist keine Künstlerin, sondern Verwaltungstante. Also
Verwaltungsfachangestellte.
Verdi-Lurch. Saudischer Verdi-Lurch.
Ja, mit 1 Milliarde Euro zur Verfügung.
Das sollte ich mal was anbieten.
Das ist eine der mächtigsten Frauen in der Kunst.
Ja, aber Frida Kahlo, Modersohn, Becker, Niki de Stamphal, Marina Abramovic, Käthe Kollwitz, Annie Leibovitz. Also es gibt in jedem Bereich von Fotografie,
ich finde,
Malerei.
Ich kann es gar nicht mehr heute. Abramovic? Heute habe ich es nicht, Manfred Mann. Was hatte ich noch? Mario Adorf.
Mario Adorf, Manfred Mann und ja.
Heute sind meine Sachen nicht so gut verdrahtet im Gehirn. Die ist schon ziemlich durchgescheppert, Frau Abramovic.
Ja, das glaube ich.
Die ist eigentlich ein Mann.
Ja, und Niki, dieser Fall ist natürlich auch völlig daneben. Also, wenn du als Frau schon da in diesem Bereich vorstellst, die haben sicherlich, ich weiß auch nicht zu viel, ob das stimmt, ob sie schwerer haben als Männer, kann ich ehrlich nicht sagen. Definitiv. Meinst du in der bildenden Kunst? Ich weiß es nicht. Ist das so?
Ja.
Immer noch?
Definitiv. Das ist nur wirklich keine gleichberechtigte, sagen wir
Warum
mal,
Warum sollte auch alles gleichberechtigt sein? Das ist mir auch ein Rätsel, was da wieder hintersteht für einen Wahn.
Also da Frauen auch gute Kunst machen können?
Können sie ja, schindert sich keiner dran. Also sind in jedem Falle gleichberechtigt. Ob sie gleich möglich sind, ist noch eine ganz andere Frage.
Und ob sie so wahrgenommen werden oder ob das Bild besser verkauft werden würde, wenn ein Männername...
Ja, dazu gehören ja zwei. Da gehören ja welche, die es auch kaufen wollen.
Ja, und wenn du aber, na gut, man müsste das eben, es gab ja tatsächlich mal diese spannende Geschichte in meiner Welt, dass man Zeugnisse ohne Geschlechtsangabe, nee, nicht Zeugnisse, Lebensläufe, nur Qualifikation ohne Bild, ohne Herkunft, ohne alles, damit die Leute nur nach Qualifikation eingestellt werden. Was natürlich Unsinn ist, weil das keiner macht, weil du willst ja nicht nur eine Qualifikation haben, sondern du brauchst ja auch einen Menschen, der vielleicht altersmäßig gut zu dir passt. Oder wenn du einen ganzen Frauenladen hast und möchtest mal einen Mann einstellen, findest du so auch nicht raus.
Das war nur das Bild oder auch mehr, wurde noch mehr verheimlicht. Bild, alles, Geschlecht auch?
Geschlecht, Bild und Herkunft. Also es geht ja darum, wenn du, Lisa Hansen wird öfter zum Gespräch eingeladen als Chantal Meyer.
Marina Abramovic.
Die ist sehr interessant, ich saß der mal gegenüber.
Also, ja?
Ja, aber ich war da auch nicht ganz allein. Das war ein Kunstprojekt. Ich war Teil eines Kunstprojektes.
Chantal Honecker oder so,
keine Chance. Ich finde Chantal Honecker, da sind viele Ebenen drin, die Gespräch die interessant machen können. Verdächtig erscheinen, ja. Okay, wir haben das Thema Kunst. Was ist dein Fazit daraus?
Mein Abschied, ich bin kein Künstler, sondern Alleinunterhalter. Ich habe mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Ich finde, Kunst ist mehr oder weniger auch eine gutbürgerliche, angenommene und akzeptierte Scharlatanerie, wie die Auguren im alten Rom. Das heißt, man weiß, es ist an sich Schwachsinn, aber es lenkt einen ab von der bitteren Realität, die man nicht ständig um sich haben will. Ich kann das alles nachvollziehen, dass man das macht. Ich gehe auch lieber in eine Vernissage als zur Tafel und gucke mir Obdachlose an. Das ist ja einfach ganz einfach, ja. Und das Elend dieser Welt will man auch nicht immer unbedingt sehen. Insofern habe ich ein bisschen auch, hänge ich diesem alten Glauben an, Kunst muss auch irgendwie schön sein. Also es muss sein irgendwie erhaben sein oder an einem positiven Gedanken in mir auslösen. Ich kann mir nicht etwas angucken, was nur schrecklich ist. Deswegen
hast du auch wenig Bilder von Hieronymus Bosch bei dir?
Ja, das ist künstlerisch überhöht, kann ich mir schon angucken, aber ich kann mir keine Kriegsfotografien angucken. Kann ich mir natürlich angucken, aber ich habe kein Gefühl von, ich habe der Schönheit ständig gegenüber oder die können noch so gut fotografiert sein. Ich kann es nicht abstrahieren vom Gegenstand. Das ist das Problem. Und das Schöne an der modernen Kunst ist, dass sie ja gar nicht gegenständlich ist.
Du musst nichts abstrahieren, weil das ist eine Abstraktion.
Genau, also Gemälde von Otto Dix, wie er seine Eltern malt, hat mir neulich ein Freund erzählt, Otto Dix war, glaube ich, eine Ausstellung in Hamburg gesehen und da waren das meine Eltern, ein ganz berühmtes Bild von Otto Dix, also die waren ja genauso alt wie ich, sind die auf dem Bild und die sahen aber 20 Jahre älter aus. Das heißt, dieses ganze Elend oder die Zille-Gemälde, dieses Elend der armen Leute in Berlin in den 20er Jahren, Kunst, die ist aber so künstlerisch überhöht, dass ich davon einen Schönheitsbegriff abstrahieren kann. Von Fotos kann ich das nicht.
Das war ein langer Satz.
Das war ja so fast wie bei Manfred Mann.
Das ist auch so geil. Das ist, wenn wir vorher nicht trinken. Ich glaube,
das ist das Problem. Ja, ich habe Froschkotze gesoffen und ich habe hier Proviant. Der heißt Proviant Bio-Limonade Rhabarber. Das ist nicht...
Ja, aber ich bin die mit den geistigen Ausfällen. Du bist doch gut durchgekommen.
Was hast du denn also getrunken? Oder
Kaffee.
Gar nichts?
Nee, gar nichts, nur Kaffee.
Oje. Du merkst wir müssen nicht mit Alkohol fluten. Das wird uns ja am 4. 5. Mai klappen.
Im Theater am EGI wird uns das alles
fluten. Ich
sag
mal für alle, die uns dann sehen, bis dann. Wir hören für heute erstmal auf.
Prost. Wischmeyers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.
Ich bin Ortrun Schütz und Banksy ist mein neuer Podcast. In Banksy, Rebellion oder Kitsch, geht es um den mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird.
He's a prankster. That's a really important part of his oeuvre.
Für meine Recherche bin ich um die ganze Welt gereist. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Ab dem 7. Juli gibt es jeden Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek.